Vielen Dank auch gerade für dieses Lied. Lobe den Herrn, den mächtigen König. Wir beten Gott an und ich finde, es ist ein Geschenk, dass wir das tun dürfen, dass wir ihn erkennen konnten als Gott. Und ich glaube, es ist auch relativ leicht, das hier in der Gemeinde zu tun. Oder sitzt jemand neben euch, der es euch verbietet? Oder der sofort die Stimme des Protestes erhebt? Was singst du dir da für komische Sachen? Wenn am 4. Juni, am Samstag, auf dem Marktplatz Lobpreislieder gesungen werden und Leute von Jesus erzählen, kann ich mir vorstellen, dass es schon ein bisschen anders aussieht als hier im Gottesdienst. Wenn das Publikum, das da läuft, das Jesus eben nicht kennt und Gott nicht anbetet, sehr kritisch sein wird und vielleicht kommen da auch manche Schwierigkeiten auf einen zu, wenn man das wagt, rauszugehen. Und das bringt mich nochmal an den Predigttext vom vergangenen Sonntag, Pfingstsonntag, aus dem 2. Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 7, wie Paulus seinen jungen Weggefährten und Mitarbeiter, seinen geistlichen Sohn, wie er ihn auch nennt, ermutigt. Er sagt ihm, spricht ihm zu, er schreibt es ihm: Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und wenn er da war am vergangenen Sonntag und noch in Erinnerung habt, wie Uli Loth moderiert hat, da hat er eine Frage gestellt. Warum hat Paulus da eigentlich mit einer Negierung begonnen? Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht. Er hat mich herausgefordert, das in der Predigt spontan zu beantworten. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine ausreichende Antwort war für ihn. Aber ich habe mir nochmal Gedanken gemacht über diese Frage. Warum schreibt Paulus eigentlich nicht? Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furchtsamkeit. Ich bin bei einem Bibelausleger, Hans Bürki, fündig geworden, der dazu gesagt hat: Eine negative Formulierung an den Anfang gestellt, betont den Gegensatz, ganz ähnlich wie im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 15. Wir haben nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wiederum zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft, durch den wir aber lieber Vater aussprechen. Also dieses Nicht betont den Gegensatz. Wir haben nicht den Geist der Furchtsamkeit bekommen. Timotheus, sei mutig im Dienst in der Gemeinde, aber sei auch mutig als Missionar in der Region, in der du arbeitest. Mach den Mund auf für Jesus. Breite das Reich Gottes aus. Bau fröhlich Gemeinde. Du hast nicht einen Geist der Furchtsamkeit bekommen. Vielleicht hätte sich das der Prophet Elia auch gewünscht in der Situation, als Gott zu ihm gesprochen hat und gesagt hat: Geh zu dem König Ahab und seiner Königin und richte ihnen Folgendes aus: So wahr der Herr, der Gott Israels, lebt, vor dem ich stehe, es soll dieses Jahr weder Tau noch Regen kommen. Ich sage es denn. Das war eine Botschaft, die nicht leicht war. Und ich weiß nicht, was Elia, wir erfahren nichts über seine Vorgeschichte. Wir erfahren nur, dass er im Auftrag Gottes reden sollte. Wie es ihm wohl ging, in diesem Sinn gottlosen Königspaar zu gehen und etwas von Gott zu sagen und was Gott vorhat zu tun. Vielleicht hat ihm auch das Herz mächtig geklopft und er hat alles irgendwie zusammengenommen, um diese Botschaft tatsächlich auszurichten. Eine prophetische Botschaft hinein in seine Zeit. Darüber haben wir uns Gedanken gemacht vor 2 Wochen, als wir angefangen haben, uns mit Elia zu beschäftigen. Wenn ich heute Fortsetzung mache mit diesem Propheten Elia, dann möchte ich einen Bibeltext aus dem Buch Könige Kapitel 17 nehmen, wo weiteres berichtet wird, wie seine Geschichte verläuft und wie Gott ihn zur Seite nimmt und ihm seine Grenzen zeigt und damit auch uns etwas gelehrt wird. Ich möchte, bevor ich da weitergehe, erst nochmal beten. Vater im Himmel, danke, dass du deine Menschen immer wieder herausforderst, Botschafter zu sein in ihrer Zeit, damals Elia und heute uns. Und danke, dass du uns durch dieses Wort heute im Glauben wachsen lassen möchtest. Danke, Herr, für dein Reden. Amen. Also Elia wurde losgeschickt von Gott, gleich in den Palast zu König Ahab und Königin Isebel und hat gesagt, was gesagt werden musste. Steht da vor den beiden: So wahr der Herr, der Gott Israels, lebt, vor dem ich stehe, es soll dieses Jahr weder Tau noch Regen kommen, ich sage es denn. Das Königspaar war begeistert. Elia wurde mit dem Bundesverdienstkreuz des Staates Israel ausgezeichnet und zum Palastgeistlichen ernannt. Von wegen. Wir können die Reaktion des israelitischen Königs und seiner Frau nur ahnen, aber sie muss eindeutig gewesen sein. Elia wird von Gott sofort aus dem Verkehr gezogen. Zeugenschutzprogramm nennt man sowas. Das lässt Gott zu. Und so wie er Ähnliches in unserem Leben auch zulässt. Und dabei meint Gott es doch unbedingt gut mit uns. Er will, dass wir in solchen Herausforderungen wachsen. Und dem denken wir heute Morgen nach. Die Predigt hat deshalb zwei Abschnitte. Und beide haben etwas mit geistlichem Wachstum in unserem Leben zu tun. Der erste Teil ist: Gott nimmt dich zur Seite. Ich lese uns jetzt den ersten Teil des Predigttextes, 1. Könige Kapitel 17, Verse 2 bis 7. Da kam das Wort des Herrn zu ihm: Geh weg von hier und wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach Krit, der zum Jordan fließt. Und du sollst aus dem Bach trinken, und ich habe den Raben geboten, dass sie dich dort versorgen sollen. Er aber ging hin und tat nach dem Wort des Herrn und setzte sich nieder am Bach Krit, der zum Jordan fließt. Und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch des Morgens und des Abends, und er trank aus dem Bach. Und es geschah nach einiger Zeit, dass der Bach vertrocknete, denn es war kein Regen im Lande. Gott beruft Menschen in seinen Dienst, du und ich, wir stehen vor Gott. Vor zwei Wochen kam diese Herausforderung, mutig aufzustehen und Farbe zu bekennen, Jesus zu bekennen in unserem Lebensalltag. Hat dir Gott eine Möglichkeit gegeben, irgendwo ein gutes Wort in eine bestimmte Situation hineinzusagen, und hast du eventuell eine Reaktion bekommen? Wenn wir uns schon ein Herz fassen und einen Eindruck weitergeben oder in Liebe Menschen die Wahrheit sagen, sollte man eigentlich doch erwarten können, dass die Leute begeistert sind. Aber sie sind es nicht unbedingt. Wenn sie ablehnend reagieren, sind wir enttäuscht. Wir kommen überhaupt nicht so an, wie wir uns das vorgestellt haben. Vielmehr müssen wir damit rechnen, dass ein solcher Dienst nicht gedankt wird. Was nun? Dieser Teil gehört zur Grundausbildung Gottes in unserem Leben. Gott kann es sich leisten, uns erstmal zur Seite zu nehmen und uns in der Stille auf den nächsten Abschnitt in unserem Leben vorbereiten. Das sollten wir uns unbedingt merken. Wenn wir das nicht aushalten, kann Gott uns nicht weiterführen. Es gibt so Abschnitte in unserem Leben, wo er uns auf die Seite nimmt. Und so macht das mit Elia. Statt einer Karriere als Beamter im Königshof wartet ein Aufenthalt an einem kleinen Bach auf ihn. Das muss man uns einfach mal vorstellen. Ich habe ja das Bild hier, kann man es einigermaßen erkennen, trotz dem Sonnenlicht von der Seite. Statt Öffentlichkeit und Anerkennung, Flucht in die Einsamkeit. Und dabei hat Gott ein doppeltes Anliegen. Zum einen versorgt er dort Elia, er schützt ihn. Ein Kapitel weiter wird deutlich, mit welchen Leuten Elia sich eingelassen hat. Von Isebel heißt es ja ganz lapidar: Isebel rottete die Propheten des Herrn aus. Die Frau hat die jüdische Geistlichkeit einfach umgebracht. Deshalb nimmt Gott den Elia zur Seite und bringt ihn an einen sicheren Ort. Er hat dort zu trinken, zu essen, aber er ist völlig aus dem Verkehr gezogen. Wisst ihr, manchmal muss das Gott auch mit uns so machen. Er muss uns schützen vor anderen, vor Umständen. Und nicht zuletzt auch vor uns selbst. Wir wünschen uns dabei doch immer gesund zu sein, fit zu bleiben, alles machen zu können, was möglich ist, aber manchmal lässt Gott Schwierigkeiten in unserem Leben zu, damit wir endlich mal innehalten. Wir haben keine Kraft mehr, sind ausgebrannt. Gott nimmt uns zur Seite, damit wir das Wesentliche wiedersehen. Worauf es wirklich ankommt. Gott sorgt für uns, er schützt uns, und das ist das eine. Das andere, was Gott mit Elia getan hat, er will ihn an dieser Sache innerlich wachsen lassen, reifen lassen. Gott versorgt ihn mit Brot und Wasser, zugegeben auf wundersame Weise mit den Raben, die ihm Brot und Fleisch morgens und abends gebracht haben. Belegte Brote am Morgen, ein Stück Braten am Abend, dazu kristallklares Quellwasser. Was will man mehr? Ist ja wie Urlaub, all inclusive. Sie haben es sich verdient. Aber wie lange? Wisst ihr, was der Name des kleinen Flusses Krit, hebräisch Chrit, bedeutet? Er bedeutet abgeschnitten sein von etwas. Oder auch gefällt sein, so wie ein Baum. Elia ist dort abgeschnitten, er ist isoliert. Er ist ein Prophet, ein Mann, der im Auftrag Gottes geredet hat. Und dieser Gott kann es sich leisten, ihn völlig aus dem Verkehr zu ziehen. Das kann Gott. Weil Elia wohl ein Sprecher Gottes, aber noch nicht ein Mann Gottes war, das sollte er erst in seiner Grundausbildung werden. Elia muss erstmal raus aus dem Rampenlicht und am Bach Krit, das ist nicht Urlaub, sondern Ausbildung. Ein äußerer Anlass, das Wüten der verrückten Königin Isebel, wird zu Gottes Schule im Leben des Propheten. Gott weiß, wie schwer wir den öffentlichen Auftritt verkraften, wie schnell wir uns auch mal was einbilden, uns überheben. Aber in der Stille werden wir vorbereitet, und das ist nicht immer leicht. Es kommt uns manchmal so wie verlorene Zeit vor, aber es ist so. Dort lernen wir die wesentlichen Dinge. Wenn Gott dich für einen bestimmten Dienst erwählt hat, wenn du Ja zu diesem Dienst sagst, dann gehört es auch dazu, die entsprechende Ausbildung. Und wenn Gott dir die Gabe der Prophetie gibt, wenn er dich gebrauchen will, das rechte Wort zur rechten Zeit zu sagen, dann erlaube es Gott, dass er dich darauf vorbereitet. So viele Christen sind in ihren geistlichen Gaben gescheitert, weil sie einfach zu unreif waren. Wenn unser Dienst nicht aus der Stille heraus geschieht, dann verwechseln wir zu schnell die eigene Stimme mit Gottes Stimme. Graf Zinzendorf, der Begründer der Brüdergemeinde, hat in einem Lied mal folgenden Text gedichtet: Gottes Führung fordert Stille. Wo man auf sein Wort lauscht, wird des ewigen Vaters Wille, wo man auf sein Wort nicht lauscht, wird des ewigen Vaters Wille mit der eigenen Wahl vertauscht. Wie gesagt, kein Urlaub, sondern Grundausbildung. Und hier an dem kleinen, einsamen Fluss Krit ist Gottes Schule für Elia. Aber was passiert dort? Das Wasser versiegt. Erst wird es weniger, dann ist es nur noch ein Rinnsal und schließlich ein von der Sonne ausgetrocknetes Flussbett. Die angekündigte Dürre ist eingetroffen. Elia hat nichts mehr zu trinken. Er sitzt auf dem Trocknen. Kommt dir das auch bekannt vor, Zeiten der Dürre in deinem Leben? Bittere Stunden nach guten Tagen, und dabei hätte es doch gut weitergehen können. Aber dann passiert das. Was nun? Die Kündigung liegt auf dem Tisch. Du musst dein Zuhause, deine Gemeinde, deine Freunde verlassen, in eine andere Stadt ziehen. Was nun? Du hast studiert, einen guten Abschluss gemacht und jetzt will dich keiner haben, das Geld wird knapp. Was nun? Eure Ehe ist schwierig geworden. Dein Ehepartner erklärte, dass er dich nicht mehr liebt. Er will die Scheidung. Was nun? Dürre Zeiten, der Bach ist ausgetrocknet. Alles, was du geglaubt und bezeugt hast, scheint umsonst gewesen zu sein. Manchmal hast du das Gefühl, dass Gott dich gar nicht mehr hört. Aber er ist da und die Zeit gehört zu seiner Ausbildung. Ich weiß nicht, ob er John Bunyan kennt. Sein Buch Die Pilgerreise. Er hat ja nicht nur dieses Buch geschrieben, sondern er war ja auch Pastor. Mutig hat er gegen die Gottlosigkeit in seiner Zeit gepredigt, hat Sünde beim Namen genannt. Und dafür haben ihn die Behörden lange Zeit ins Gefängnis geworfen. Aber diese Zeit ist ihm zum Segen geworden. Weil Bunyan an Gott festhielt, verwandelte sich das Gefängnis in einen Ort der Anbetung. Im Gefängnis hat er die Pilgerreise geschrieben, das wohl meistgelesene christliche Buch nach der Bibel. Gott nimmt Elia zur Seite. Stille Zeit am Bach Krit. Das war der erste Teil seiner Grundausbildung. Und kommen wir jetzt zum zweiten Teil. Gott testet seine Grenzen und damit auch unsere. Ich lese aus 1. Könige Kapitel 17, die Verse 8 bis 10. Da sagte der Herr zu Elia: Geh nach Phönizien in die Stadt Sarpat und bleib dort. Ich habe einer Witwe den Auftrag gegeben, dich zu versorgen. Sogleich machte sich Elia auf den Weg. Am Stadtrand von Sarpat traf er eine Witwe, die gerade Holz sammelte. Er bat sie um einen Becher Wasser. Als sie davon eilte und das Wasser holen wollte, rief er ihr nach: Bring mir bitte auch ein Stück Brot mit. Sarpat oder Zarepta, das kommt von einem hebräischen Verb, das so viel bedeutet wie schmelzen, einschmelzen. Das dazugehörige Hauptwort bedeutet Schmelzofen. Klasse, es hat doch was. Vom Abgeschnittensein am Bach Krit hin zum Schmelzofen in Sarpat. Es wird Elia in die Stille geführt, abgeschnitten von allem öffentlichen Auftreten, und jetzt kommt die Feuerprobe. Gott kennt seine Propheten. Er weiß, welche Herausforderungen noch auf ihn zukommen werden im Laufe seines Dienstes. Und er weiß, dass Elia seine Grenzen hat. Und er bereitet ihn darauf vor. Stille und Probe, abgeschnitten und eingeschmolzen. Kennen wir noch das Lobpreislied, das wir auch schon mal hier gesungen haben, vielleicht schon länger nicht mehr? Feuer des Herrn, danach verlangt mein Herz. Klingelt's? Kennen wir das? Mach mich rein, heilig. Dir allein will ich folgen, mein Meister, und deinen Willen tun. Wollen wir das? Feuer des Herrn. Ich glaube, Gott freut sich über so eine Bitte, wenn sie von Herzen kommt. Aber du solltest sie nicht leichtfertig singen. Wenn wir Jesus besser kennenlernen, wenn wir lang schon mit Gott unterwegs sind, dann stellen wir fest, dass es Zeiten gibt, da kommt es richtig dick. Da fühlen wir uns wie in einem Schmelzofen. Es sind aber auch die Zeiten, in denen Gott uns dann besonders begegnet und uns geistlich wachsen lässt. Und vergiss es nicht, Gott weiß immer, wo du bist. Wir haben gelesen, da kam das Wort des Herrn zu ihm. Gott weiß, wo wir sind, und sein Wort erreicht uns. Gott weiß, wo Elia ist und redet mit ihm. Gott weiß, wo du bist, immer und überall. Auf dem Zentimeter genau, besser als jedes GPS. Gott weiß, dass du jetzt hier bist. Wenn alles verloren erscheint, wenn du dich allein fühlst, das Leid über deine Kräfte zu gehen scheint, wenn du drauf und dran bist, eine Selbstmitleidparty zu feiern und unterzugehen, dann schlag doch das Wort Gottes auf. Ich weiß noch, es war eine der Lektionen ganz am Anfang meines Christseins, dort bei Wort des Lebens haben sie ein Lied gesungen: Und komm, zweifel dir, nimm deine Bibel her und nimm Gott bei seinem Wort. Zum Beispiel Jesaja 41, Vers 10: Fürchte dich nicht, sagt Gott, ich bin mit dir, weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Gott weiß, wo Elia steckt, er bleibt an ihm dran. Er ist nie alleine, er soll jetzt nach Sarpat gehen. Ungefähr 160 Kilometer Fußmarsch liegen vor dem Elia. Sarpat liegt bei Sidon an der Küste des Mittelmeers. 160 Kilometer durch des König Ahabs Land. Der hatte eine Belohnung auf seinen Kopf ausgesetzt. 160 Kilometer durch ein dürres Land. Aber Gott hat alles vorbereitet. In Sarpat wartet eine Witwe auf ihn. Sie weiß nichts von ihm und er weiß nichts von ihr. Elia wird sie nicht heiraten, aber sie wird ihn versorgen. Gott bereitet alles vor, dass sich diese beiden Menschen begegnen. Für sie und ihren Sohn bedeutet das die Rettung vor dem sicheren Hungerstod. Für den Propheten ist es eine geistliche Herausforderung, die ihn auf eine größere Aufgabe vorbereitet. Also auf nach Sarpat. Nach 160 Kilometer Fußmarsch kommt er dort an und muss ja fast verdurstet sein. Als er den Ort erreicht, spricht er die erste beste Frau an, die er da sieht. Es ist eben diese Witwe, und bittet sie um etwas zu trinken und zu essen. Trinken geht ja noch, aber zu essen bekommt er nichts. Hören wir, was die Frau sagt. Vers 12. Da blieb die Frau stehen und sagte, ich habe keinen Krümel Brot mehr, sondern nur noch eine Handvoll Mehl im Topf und ein paar Tropfen Öl im Krug. Das schwöre ich bei dem Herrn, deinem Gott. Gerade habe ich einige Holzscheite gesammelt. Ich will nun nach Hause gehen und die letzte Mahlzeit für mich und meinen Sohn zubereiten. Danach werden wir wohl verhungern. Willkommen in Zarpath, lieber Elia. Keine Angst, du wirst nicht verdursten, aber dafür verhungern. Seltsam, was Gott uns manchmal zumutet, wie er uns vorbereitet, welche Herausforderungen er zulässt, um uns geistlich wachsen zu lassen. Aber ich habe den Eindruck, dass wir manche geistliche Lektionen eben nur dort lernen. Wie reagiert Elia auf diese Situation? Jetzt kommt's und ich wünsche mir sehr und auch euch, dass wir so reagieren wie Elia. Einfach aus dieser Verbundenheit mit Gott heraus. Ich muss euch das auch vorlesen. Vers 13. Elia tröstete sie. Hab keine Angst, so weit wird es nicht kommen. Geh nur und tu, was du dir vorgenommen hast, aber back zuerst für mich einen kleinen Brotfladen und bring ihn mir heraus. Nachher kannst du für dich und deinen Sohn etwas zubereiten. Stellt euch das vor. Da steht Elia vor dieser armen Frau, dieser staubige Bruder von der Landstraße, und sagt, Frau, geh nach Haus, back uns ein paar herrliche Pfannkuchen, erst welche für mich, ich habe echt Hunger, und danach welche für dich und deinen Sohn. Schon ein Hammer, ne? Die arme Frau muss an ihrem oder an seinem Verstand oder an beiden gezweifelt haben. Aber dann kommen sie, Worte des Glaubens, Worte echter Gottesnähe. Elia sagt zu der Frau, denn der Herr, der Gott Israels, verspricht dir, das Mehl in deinem Topf soll nicht ausgehen und das Öl in deinem Krug nicht weniger werden, bis ich, der Herr, es wieder regnen lasse. Ein Text, den ich nicht lese, der aber auch da steht, ist, dass Elia der Frau sagt, geh auch zu deinen Nachbarn und leih dir Krüge aus. Jetzt kommt's, das will Gott tun. Denn der Herr, der Gott Israels, verspricht dir, das Mehl in deinem Topf soll nicht ausgehen und das Öl in deinem Krug nicht weniger werden, bis ich, der Herr, es wieder regnen lasse. Wenn ich das lese, steigt in mir eine Sehnsucht auf, so in der Nähe Gottes zu sein, ein Mann des Glaubens zu sein, seine Stimme zu hören, ihm zu vertrauen in jeder Lage. Und es kommt, wie Elia es angekündigt hatte. Die Frau ging nach Hause und tat, was Elia ihr gesagt hatte. Und tatsächlich hatten Elia, die Frau und ihr Sohn Tag für Tag genug zu essen. Mehl und Öl gingen nicht aus, genau wie der Herr es durch Elia angekündigt hatte. Zarpath wird für Elia zur Feuerprobe und er besteht sie. Die Grundausbildung ist beendet, fast. In der nächsten Folge dieser Predigtreihe kommt es nämlich noch dicker. Was dürfen wir nicht vergessen? Was sollten wir heute mit nach Haus nehmen? Es sind vier Lektionen, vier Prinzipien, die sich aus diesem Lehrstück der Bibel heraus ergeben. Das erste ist, Gottes Führung überrascht uns immer wieder. Versucht nicht immer gleich alles zu verstehen. Nachdem Elia seine Botschaft bei Ahab und Isabel ausgerichtet hat und von Gott auf den Weg geschickt wurde, an den Bach Krit, vielleicht hätte sich Elia einen anderen Ort ausgesucht und wäre auch nicht 160 Kilometer nach Zarpath hinterhergelaufen. Aber Gott führt ihn, er hat keine Ahnung, was er sonst tun soll. Gottes Führung erscheint uns manchmal geradezu unlogisch. Wir sehen keinen Sinn dahinter und haben uns das anders vorgestellt. Manches bleibt ein ganzes Leben lang ein Geheimnis. Und die zweite Lektion, wenn es dann losgeht, dann ist es am schlimmsten. Und deshalb geht nicht auf. Es gibt sowas wie den Schock des ersten Eindrucks. Hier soll ich leben. Hier ist das mein neuer Chef. Der Arztbericht verschwimmt vor meinen Augen. Das kann doch nicht wahr sein. Kennst du solche Augenblicke? Da kann man in Panik verfallen, das Handtuch am liebsten schmeißen. Das hat doch keinen Zweck, das ist unser Eindruck. Aber der Eindruck trügt, weil Gott uns nie aus den Augen verliert. Die Einöde am Bach Krit versorgt Elia, während überall im Land die Leute am Hunger sterben. Die bettelarme Witwe in Zarpa, die selbst nichts mehr hatte, wird für Elia zur wandelnden Ermutigung. Gib nicht auf, Gott hat einen Weg für dich. Eine dritte Lektion ist, was wir vor allem lernen sollen, ist Gehorsam. Wir sollen Gott aufs Wort glauben und ihm gehorchen. Gott sagt, Elia, steh auf und geh, und Elia tut das. Elia sagt zu der Frau, Frau, geh nach Haus und back uns ein paar herrliche Pfannkuchen, und die Frau macht das. Alle Verheißungen Gottes sind an diese Bedingung geknüpft. Sie gehen nur in Erfüllung, wenn wir in diesem großen Gott vertrauen und seinem Wort gehorchen. Eine vierte und letzte Lektion an diesem Morgen. Gottes Fürsorge deckt oft nur das Nötigste. Vergiss trotzdem nicht, ihm dafür zu danken. Hast du dich vielleicht auch schon mal gefragt, warum Gott dich nicht im Lotto gewinnen lässt? Ich habe extra mal nachgelesen. Am vergangenen Samstag kam es erstmals in der Geschichte der Lottoziehung in Deutschland zu einer Zwangsausschüttung. Dabei gewann ein Tipper aus Nordrhein-Westfalen mit nur einem Sechser über 37 Millionen Euro. Boah. Unsere Kassiererin, wo sitzt sie? Ist auf jeden Fall da. Die könnte doch gewinnen. Dann können wir uns den gewünschten jungen Zweitpastor doch locker leisten und voll finanzieren und ordentlich Missionare in der ganzen Welt unterstützen. Wäre doch klasse. Er könnte dir doch die Zahlen vom nächsten Wochenende im Traum offenbaren. Keiner braucht das Geld nötiger als du. Du hast mein vollstes Verständnis. Ich könnte sie euch jetzt ja für die kommende Woche sagen. Und nächste Woche gehen wir alle gemeinsam einkaufen. Das ist nicht die Art Gottes. Gott will, dass du in den Himmel kommst. Nicht, dass du es dir auf der Erde so schön einrichtest, dass du darüber den Himmel vergisst. Gott ist entschlossen, seine Heiligen zu vollenden. Er nimmt uns heraus, ermutet uns die Feuerglut der Bewährung zu, aber er tut es aus Liebe, ganz bestimmt. Ein Zitat von Charles Swindoll, der schrieb, sobald Gott in ihnen sein Ebenbild wieder klar widerspiegeln sieht, holt er sie aus dem Hochofen, lässt sie abkühlen, und dann sind sie bereit für die nächsten Ereignisse, die er für sie vorgesehen hat. Ihr Lieben, im Neuen Testament werden wir aufgefordert, uns nach den geistlichen Gaben auszustrecken. Dazu gehört auch die Gabe der Prophetie. Und damit wirklich Gott zu ehren und den Menschen zu dienen, bedarf es geistlicher Reife. Alle Wege, die auf unsere Reise des Glaubens zur Reife führen, führen uns auch an den Bach Krit und den kleinen Ort Zapert. Aber das ist gut so, denn Gott ist gut und erreicht Gutes und Herrliches in unserem Leben. Amen. Ich möchte nochmal beten. Vater im Himmel, danke, wie wir jetzt lesen konnten über den Propheten Elia, wie du ihn durch schwierige Zeiten getragen hast, bewahrt hast, geprägt hast, für alles, was er lernen konnte. Und danke, dass das auch in unserem Leben Gültigkeit hat, dass du keinen Augenblick wegschaust, sondern gerade jetzt auf unser Leben schaust und weißt, was nötig ist. Hilf uns, auf dich zu hören. Hilf uns, dir zu vertrauen. Hilf uns, das zu tun, was du uns zeigst, damit immer mehr du in unserem Leben sichtbar wirst, unser Leben heil wird und brauchbar für dich in dieser Welt. Amen.